Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und heute mal wieder an meiner Seite Steffen Pasler, Rechtsanwalt aus Rostock bei den ETL Rechtsanwälten, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, Steffen, dann legen wir mal wieder mit Aktuellem los. Und da gibt es vielleicht gute Nachrichten für die Rechtsanwälte, denn die Rechtsanwaltsgebühren sollen steigen. Es ist noch geschafft worden, am 31.01. im Bundestag das KostBräg 2025 zu verabschieden, ein sogenanntes Omnibusgesetz, in das die RVG-Gebührenerhöhung mit reingepackt worden ist. Jetzt warten wir noch auf den Bundesrat. Aber dann insofern erstmal für die Rechtsanwälte unter uns, ja, gute Nachrichten, dass die gesetzlichen Gebühren dann steigen sollen in Zukunft. Als nächstes hat das Bayerische Landesamt für Steuern am 17.01. sich nochmal zur Umsatzsteuerfreiheit von Bildungsleistungen geäußert. Da geht es umsatzsteuerlich nach § 4 Nummer 21 ja darum, unter welchen Bedingungen sind denn Bildungsleistungen umsatzsteuerlich befreit? Und eine Bedingung ist ja, dass ich einen Antrag stelle. Und wir hatten in einem unserer vorigen Podcasts schon darauf hingewiesen, dass der Wortlaut des 4 Nummer 21 bis zum 31.12.24 noch anders war, als er jetzt zum 01.01.25 lautet. Und da ist halt die Frage, gelten meine alten Anträge und Bescheinigungen denn überhaupt noch, wenn die nach dem alten Wortlaut bescheinigt worden sind und nicht nach dem neuen Wortlaut? Wenn man auf der sicheren Seite sein will, sollte man nach dem neuen Wortlaut dann nochmal eine neue Bescheinigung fordern. Aber das Bayerische Landesamt für Steuern hat jetzt in einem Schreiben gesagt, dass die sich schon an die alten Bescheinigungen gebunden fühlen vor dem 01.01.25 und dass die weiter gelten würden. Zwei Haken. Einmal, das gilt dann eben nur für Bayern und nur aus Sicht der Finanzverwaltung. Wenn sich das ein Gericht angucken würde, das würde dann vielleicht schon im Gesetz sagen, da finde ich jetzt aber einen anderen Wortlaut. Deine Bescheinigung drückt dann wiederum anderen Wortlaut aus, sodass man also sich nicht sicher sein kann, dass hier dann die Gerichte genauso entscheiden. Zum anderen, das BMF, das will auch nochmal eine ähnliche Stellungnahme abgeben. Tja, und dann müssen wir mal gucken, ob das ausreicht oder ob man vielleicht lieber doch, um sicher zu sein, eine neue Bescheinigung beantragt. Ja, Steffen, und damit rüber zu dir.
Ja, im Jahre 2022 hat das Bundessozialgericht mit dem sogenannten Herrenberg-Urteil für erhebliche Verwirrung gesorgt. Was war passiert? Ein Musikschullehrer wurde von der Behörde als sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter bezeichnet. Muss man wissen, dass bei den Musikschulen sehr viele selbstständige Musiklehrer tätig sind. Das hat jetzt den Gesetzgeber auf den Plan gerufen und er hat in dem neu geschaffenen Paragraph 127 SGB IV eine Schonfrist bis zum 31.12.2026 verordnet, für die eben keine Sozialversicherungsbeiträge für solche Lehrer bezahlt werden müssen. Das Ganze hat natürlich wie immer einen Haken. Diese Schonfrist gilt nur, wenn der Beschäftigte dem zustimmt. Dazu muss man wissen, dass selbstständige Lehrer ungefähr 20% ihrer Einkünfte in die Rentenversicherung einzahlen müssen, § 2 SGB VI, so dass der betroffene Lehrer jetzt überlegen muss, 20% selbst oder 100% von seinem dann als Arbeitgeber feststehenden Vertragspartner. Wollen wir mal gucken, ob diese Regelung tatsächlich den Musikschulen und anderen Bildungseinrichtungen helfen wird. Ja, aber auch der Bundesgerichtshof war nicht untätig, oder?
In der Tat hast du vollkommen recht. Am 4.2.25 hatte er ein Urteil erlassen und wir haben das jetzt mal hier in unseren aktuellen Blog mit aufgenommen, weil das auch durch die Tagespresse ging. Der BGH hat so sinngemäß geurteilt, Verwahrentgelte, also die Negativzinsen für Einlagen auf Spar- und Tagesgeldkonten seien unzulässig. Und bevor jetzt alle losrennen zu ihrer Bank und für die letzten vielen, vielen Jahre dann also die Negativzinsen zurückfordern, nochmal zwei Gedanken dazu. Einmal gilt diese dieses Urteil tatsächlich nur für Spar- und Tagesgeldkonten. Wenn wir Gelder auch auf Girokonten zum Beispiel hatten, dann gilt dieses Urteil dafür schon mal nicht, weil, so hat der BGH ausgeführt, der Charakter von Girokonten und Spar- und Tagesgeldkonten auf der anderen Seite ganz anders ist. Girokonto ist ja eher durchlaufend, das will ich ja ständig nutzen, das Geld. Da gibt es nicht so einen Anlagecharakter. Anders eben bei Spar- und Tagesgeldkonten. Da will ich ja normalerweise das Geld sichern. Ich will, wenn es dann mal möglich ist, auch mal Zinsen machen. Das hat also eine ganz andere Qualität. Und wenn da ein Verwahrentgelt genommen wird, auf Spar- und Tagesgeldkonten ist das was anderes als auf Girokonten. So, und der andere Haken ist, oder der andere Punkt, den man beachten sollte, dieses Urteil gilt nur für Verbraucher und nicht für Unternehmer. Wenn ich also als Unternehmer Geld auf Spar- oder Tagesgeldkonten hatte, dann kann ich jedenfalls dieses Urteil jetzt für mich nicht geltend machen. Da muss ich also aufpassen. Ja, so, und wir warten jetzt erstmal drauf, dass irgendwelche Verbraucherschutzorganisationen dann hoffentlich Muster dann auch ins Netz stellen, mit denen man dann auf die Banken zugehen kann und dass man die dann nutzen kann, um dann seine zu viel gezahlten Negativzinsen wieder zurückzufordern. Ja, und dann habe ich noch zwei kurze Mitteilungen. Einmal hat der Deutsche Steuerberaterverband darauf hingewiesen, dass zum Jahreswechsel Änderungen bei der E-Bilanz verkündet worden sind, dass es da aber noch so einige Ungereimtheiten gibt, die das BMF jetzt auch gesehen hat. Und das BMF hat Klarstellungen dafür angekündigt. Also da wird es noch etwas geben, damit wir dann verstehen, wie die E-Bilanz in Zukunft anzuwenden und zu verstehen ist. Ja, und als letztes in unserem aktuellen Blog noch zu einer Pressemitteilung des Finanzministeriums Thüringen vom 7. Februar. Da geht es um den Erlass von Grundsteuerbescheiden. Also tatsächlich jetzt den letzten Bescheiden, aufgrund derer wir zahlen müssen. Und wir nehmen diesen Podcast am 10. Februar auf. Also heute ist tatsächlich dann auch erster Zahltag für diese neue Grundsteuer, jedenfalls für diejenigen, die schon den finalen Grundsteuerbescheid dann bekommen haben. Den Grundsteuerbescheid gehen aber andere Bescheide vor, zum Beispiel Grundsteuermessbescheid. Das sind alles Grundlagenbescheide aus steuerlicher Sicht. Und wenn Sie dagegen Einspruch eingelegt haben, zum Beispiel aus Verfassungsgründen, dass das alles jetzt also nicht so koscher war, wie das die Wertermittlung zum Beispiel zustande kam, dann wird darüber noch entschieden. Trotzdem kann es diese Folgebescheide geben und trotzdem kann es eben dann auch die Zahlungspflicht aufgrund dieser Folgebescheide geben. Wenn sich irgendwann mal herausstellen sollte, dass die Grundlagenbescheide rechtswidrig waren, dann werden natürlich irgendwann auch die Folgebescheide aufgehoben. Aber darüber haben wir in diesem Podcast ja auch schon berichtet. Zu den Grundlagenbescheiden liegen jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, drei Revisionsverfahren beim BFH. Also, der wird sich jetzt also damit beschäftigen, ob es denn da wirklich verfassungsrechtliche Probleme gab. So, und damit kommen wir schon dann zum dem zweiten Block, aktuelle Urteile. Steffen, und jetzt bist du erstmal mit zwei Urteilen dran.
Genau, ich beginne mal mit dem ja, eher ungewöhnlichen kollektiven Arbeitsrecht. Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf vom 11. Dezember 2024, 12 TA BV 21 aus 24. Dort geht es um ein privates Unternehmen für Sicherheitsdienstleistungen, das an Flughäfen Sicherheitskontrollen ausübt. Der Arbeitgeber dort meinte, wegen der Eigenart des Betriebes wären Betriebsversammlungen während der Arbeitszeit nicht möglich. Das LAG hat sich da sehr viel Mühe gegeben und jetzt ein System von Teilbetriebsversammlungen kreiert, die dann immer montags und mittwochs in der Frühschicht und in der Spätschicht stattfinden. Am Ende bedeutet das für uns also Betriebsversammlungen sehr hohes Gut und nach Möglichkeit halt auch immer während der Arbeitszeit. Dass das vergütungspflichtig ist, das versteht sich ja von selbst. Dann in einem zweiten Urteil, das ich besprechen möchte, hat das Bundesarbeitsgericht am 25.07.2024 zum Aktenzeichen 8 AZR 225 aus 23 einen Fall zu entscheiden gehabt, wo ein Arbeitgeber ja kritisch geworden oder eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung seines Arbeitnehmers in Zweifel gezogen hat. Dann hat er einen Detektiv beauftragt, der den Arbeitnehmer überwachen sollte. Das hat er dann auch getan. Das fand der Arbeitnehmer gar nicht lustig und hat auf 25.000 Euro Schadenersatz geklagt. Das Bundesarbeitsgericht hat festgestellt, ja, die Daten, die der Detektiv dort ermittelt, sind Gesundheitsdaten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, die ja besonderen Schutz unterliegen, und hat gemeint, das Ermitteln dieser Daten ist nur zulässig, wenn es denn erforderlich ist. Erforderlich ist es nur, wenn der Arbeitgeber vorab ausreichend Indizien hat, um tatsächlich die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Zweifel zu ziehen. Also der Beweiswert dieser Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert ist und wenn kein milderes Mittel zur Verfügung steht. Und ein milderes Mittel wäre halt, den medizinischen Dienst der Krankenkassen anzurufen. Das war hier gar nicht probiert worden. Allerdings, kleine Einschränkung, der klagende Arbeitnehmer hat lediglich 1.500 Euro zugesprochen bekommen und nicht die verlangten 25.000 Euro. Also auch da hat das Bundesarbeitsgericht mal deutlich gemacht, wie schwer es einen solchen Verstoß denn tatsächlich bewertet. Ja, so viel von mir, Dietrich.
Ja, vielen Dank. Dann kommen wir noch mal zu ein paar steuerlichen Urteilen. Einmal zwei Urteilen des BfH, beide vom 25. September 2024. Einmal Aktenzeichen römisch 2R 15 aus 21 und das andere lautet römisch 2R 49 aus 22. Und mich als Fachberater für Unternehmensnachfolge lassen die schon aufhorchen. Es geht um die Bewertung von Kapitalgesellschaft beziehungsweise den Anteilen, wenn ich die übertrage. Da wird öfter mal dann ja auch behauptet, dieser Wert, den ich festgestellt habe für die Anteile, der war nicht richtig und dass dann in der Differenz zum richtigen Wert dann eine Schenkung bestanden haben könnte. Und in diesem Zusammenhang ist der Paragraph 11 des Bewertungsgesetzes wichtig. Der sagt uns grundsätzlich, ist erstmal vorrangig, dass ich auf die letzten 12 Monate gucke und wenn ich da einen Verkauf hatte, dann gelten diese Werte. Wenn es sowas nicht gab, dann muss ich nach dem Bewertungsgesetz bewerten und Untergrenze ist dann immer der Substanzwert. So, und für uns in der Praxis stellte sich dann unter anderem die Frage, was ist denn das mit dem Substanzwert? Gilt immer der Substanzwert als Untergrenze, egal in welcher Konstellation, auch wenn ich in den letzten 12 Monaten Verkäufe hatte. Die Finanzverwaltung ist immer davon ausgegangen, und wenn man auf Sicherheit beraten hat, wir dann als Berater auch, dass der Substanzwert halt immer der Mindestwert war. Jetzt hat der BfH gesagt, nein, so wie wir den Paragraphen 11 und dann Absatz 2, Satz 2 und Satz 3 lesen, bezieht sich diese Aussage, dass der Substanzwert die Untergrenze ist, immer nur darauf, wenn ich nach dem Bewertungsgesetz bewerten muss. Wenn es aber Verkäufe vorher gab in den letzten 12 Monaten, dann gilt der Wert. So, warum haben jetzt aber die Steuerpflichtigen in beiden Fällen dann doch verloren? Im ersten Fall war dann tatsächlich kein anderer Wert so richtig festzustellen. Und im zweiten, das ist dann diese Entscheidung römisch 2R 49 aus 22, da sind in den letzten 12 Monaten vor allem so innerhalb der Familie die Anteile verkauft worden. Da ist gesagt worden, da gab es keine Veräußerung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, da gab es keine marktwirtschaftlichen Grundsätze von Angebot und Nachfrage. Da ist also kein wirklicher Drittvergleich, fand da nicht statt. Deshalb hat man da verloren. Aber wenn das dann doch gewesen wäre, wenn ich am Markt verkauft hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nicht auf den Substanzwert abstellen müssen. Also wirklich eine sehr, oder die beiden sind sehr spannende Entscheidungen. Dann ein weiteres Urteil vom BfH vom 27. November 2024, Aktenzeichen XR1 aus 23. Dabei handelte es sich um einen nicht buchführungspflichtigen Steuerpflichtigen. Der konnte also eine Einnahmeüberschussrechnung erstellen. Hat er in diesem Fall aber nicht gemacht, sondern er hat bilanziert und diese Bilanz auch abgegeben. Dann kam eine Betriebsprüfung und aufgrund der Betriebsprüfung gab es dann erhöhte Feststellungen. Der Steuerpflichtige hat dann festgestellt, okay, wenn ich jetzt eine Einnahmenüberschussrechnung erstelle, dann wäre mein Gewinn geringer, als wenn ich diese Bilanz nach BP hätte. Er hat dann also jetzt die Einnahmeüberschussrechnung eingereicht und gemeint, ich hätte jetzt gerne nach Einnahmeüberschussrechnung meinen Gewinn berechnet. Und da hat der BfH jetzt letztendlich gesagt, so geht das nicht. Also Bilanzierung ist der Regelfall, Einnahmeüberschussrechnung ist der Ausnahmefall. Wenn ich mich dann, obwohl ich das nicht machen muss, dann doch für die Bilanz entscheide und die einreiche, dann bin ich daran auch gebunden. Es sei denn, sagt der BfH, Es gibt dann doch irgendwie eine Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Und dass es einen vernünftigen wirtschaftlichen Grund dann auch für den Wechsel von der Bilanz wieder zurück zur EUR gibt. Das kann ich normalerweise einfach, weil es dann erhöhte Feststellungen durch eine BP gibt, nicht nachweisen. Aber wenn es solche Änderungen von wirtschaftlichen Verhältnissen oder sonstige wirtschaftlich vernünftige Gründe gibt, dann könnte ich doch mal zurückwechseln. Aber ansonsten, Grundfall ist, wenn ich eine Bilanz einreiche, bin ich daran gebunden. Ja, und dann zum Abschluss nochmal BFH-Urteil vom 16. September 2024, Aktenzeichen römisch 3R35 aus 22. Da ging es um die Abgrenzung Anlagevermögen, Umlaufvermögen. Was war der Sachverhalt? Da hatte jemand Container gekauft. Die Fälle waren in der Vergangenheit ja sehr beliebt. Und es gab schon den Plan, diese Container nach 5 Jahren wieder zu verkaufen. So, es kam, wie es kommen musste, wie eigentlich fast in jedem dieser Containerfälle. Das Unternehmen ist pleite gegangen und ich musste jetzt irgendwie die Container abschreiben, Teilwert abschreiben. Ich kann aber nur abschreiben, wenn sich meine Vermögensgegenstände im Anlagevermögen befinden. Im Umlaufvermögen geht das nicht. Also hat natürlich das Finanzamt gesagt, ha, du wolltest ja innerhalb der nächsten 5 Jahre verkaufen, also ist das Umlaufvermögen. Da hat der BFH gesagt, na, warte mal, wir gucken uns nochmal die Definition des Anlage- und Umlaufvermögens an. Und beim Anlagevermögen, da ist ja eine Bedingung, dass mein Wirtschaftsgut dauerhaft bei mir im Unternehmen verbleibt. Da steht nicht für immer. Wenn ich also 5 Jahre schon damit plane, dieses Wirtschaftsgut zu nutzen, dann ist das dauerhaft. Und das reicht aus, dass ich eben längerfristig dieses Wirtschaftsgut betrieblich nutze. Und damit handelte es sich dann hier doch um Anlagevermögen und es konnte abgeschrieben werden. Also von daher gute Nachrichten für den Steuerpflichtigen hier zum Abschluss. Ja, Steffen, dann vielen Dank wieder für deine Teilnahme
Ja, gern
und
doch.
dann bis zur nächsten Woche.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.